Not quite. We don't hate the media. We've become the media.
Fangen wir jetzt mal von vorne an.
Street Art.
Digitale Bohem. Selbstausbeutung. Ladyfest. Feierabend-Terroristen.
Kulturelle, subkulturelle Gruppen.
Riot Girl Bewegung.
Ja, und jetzt der 11. September. Mehr als genug Stoff.
Kannst du vielleicht einige Aspekte davon mal verbalisieren?
Achtung.
Über politisch, wissenschaftlich, kulturelle und gesellschaftliche Fragestellungen.
Organisieren und so.
Vandalismus.
Spaß.
Blick auf die Praxis.
Abgründig sehnsüchtigen Elektropop.
Läuft das gerade im Rahmen dieser ganzen Computer-Paranoia-Terrorangst?
Worthülsen.
Das geht gar nicht klar.
Alles wird gut.
Sind der Hoffnung, die quasi der politischen Realität gegenüberstehen?
Ich weiß, dass das immer so eine ganz schwierige Frage ist, aber...
Scheißegal.
Problematisch. Die tägliche Motivation quasi, dass es besser wird?
Jeder Versuch scheint zum Scheitern verurteilt zu sein. Das Unerstellbare kann nicht dargestellt werden. Und was Voraussetzung für jede Erinnerung und auch Grundlage jeder Auseinandersetzung ist, das misslingt. Denn der Gegenstand, der ist nicht zu erfassen.
In dem Auschwitz dargestellt wird... Wird es nicht dargestellt?
Das schreibt zum Beispiel der Literaturwissenschaftler Olaf Rahm. Genau dieses Paradox ist Ausgangssituation für die folgende Sendung. Ist auch Ausgangssituation für einen Film von Claude Lanzmann. Der Film Shoah soll im Mittelpunkt stehen, wie auch in den nächsten 2 Stunden Claude Lanzmann im Mittelpunkt stehen soll. Es gibt kaum historische Bilddokumente von der Vernichtung der europäischen Juden. Die Bilder, die es gibt, wurden zu antisemitischen Propagandazwecken hergestellt. Wer genau dieses Material verwendet, übernimmt automatisch den Blick der Täter. Oder wie es Claude Lanzmann formuliert:
Wer Auschwitz ins Bild setzt, macht sich der schlimmsten Übertretung schuldig.
Es geht also um die industrielle Massenvernichtung der europäischen Juden in dieser Sendung und auch im Film Shoah. Denn Claude Lanzmann thematisiert die Verfolgung, die Ghettoisierung und die industriemäßige Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen. Es geht um die 6 Millionen Juden, die in Konzentrations- und Vernichtungslager ermordet wurden. Und genau dafür sucht Claude Lanzmann die Todesfabriken auf. Belzec, Treblinka, Auschwitz. Also jene Zielbahnhöfe für die Todeszüge. Jene Orte, in denen die Vergasungen perfektioniert wurden. Der Film ist 566 Minuten lang, knapp 10 Stunden. Und im Mittelpunkt des Films steht weniger Auschwitz, sondern vor allem 2 polnische Orte. Kelno und Treblinka. Treblinka ist ja ein Lager, das nur dazu errichtet wurde, um Juden zu vergasen. Ein Stück Hinterland, das von den Nazis selber wieder abgerissen und umgepflügt wurde, was eben der Versuch war, alle Spuren der 800.000 Morde zu verwischen. Der Film beginnt mit einem Hinweis, nämlich dem Hinweis, dass 400.000 Juden allein in Kelmno vergast worden sind. Mordechai Potschletnik und Simon Schrepnik sind die einzigen Überlebenden. Schrepnik ist dann auch derjenige, der als erster Protagonist zu Wort kommt, während er durch die Landschaft läuft, jene Landschaft, die wenige Jahre zuvor noch der Ort des Grauens war. Allerdings, vom Grauen ist nichts mehr übrig. Nicht zu sehen, im Gegenteil, die Kamera zeigt ganz idyllische Landschaften. Das Schreien, das Sterben, das Stöhnen, der Gestank von Blut und Verwesung ist ganz offensichtlich blühenden Wiesen und Wäldern gewichen.
Ich will sie erkennen, aber das war es hier. Da waren gebrannt Leute, viele Leute waren hier verbrannt. Ja, das ist das Platz.
Claude Lanzmann selbst greift in vielen Szenen aktiv in das Geschehen ein. Und das ist besonders entscheidend. Er verzichtet auf historische Bilddokumente. Man sieht im ganzen Film weder die Tat noch die Ermordeten. Lanzmann verwendet keine Aufnahmen aus den 40er Jahren, sondern er filmt die Personen und die Orte zwischen 1974 und 1985, in jenen 11 Jahren, wo er diesen Film zusammengestellt hat. Das schlichte Fehlen von materiellen Resten der Vernichtung macht es nicht möglich, Authentizität per Abbildung zu suggerieren. Gerade deswegen verwendet Lanzmann kein Archivmaterial. Er verzichtet sowieso filmtechnisch auf sehr viel mögliches Repertoire. keine Schwarz-Weiß-Gegensätze, keine ausgefeilte Lichtgestaltung, keine Off-Sprecher, die ins Innere der Figuren blicken, all das gibt es nicht. Es gibt eine subjektive Kamera, die immer wieder Wälder zeigt, Züge, Vegetation, Eisenbahnschienen, Wiesen und Tram. Überhaupt nimmt sich Lanzmann sehr viel Zeit, um die Landschaft zu zeigen.
Grün und sonst überall Sand. Auf Nacht hat man uns in eine Baracke getrieben, der Boden war nur Sand. Dort war nichts. Und ist einfach jeder umgefallen, so wo er war. Ich habe es so nur im Halbschlaf irgendwie gehört, dass sich manche aufgehängt haben. Man hat es schon in dem Moment fast wie normal empfunden. Und so war auch normal, dass hinter jedem, hinter dem sich Treblinkas Tor geschlossen hat, war tot. Musste tot sein, weil er durfte nicht nie Zeugschaft ablegen. Und das habe ich also nach den ersten 3 Stunden in Treblinka schon gewusst.
Es dauert 2 Stunden, bis dann der erste Deutsche im Film Schoha von Claude Lanzmann zu sehen ist. Lanzmann filmt den ehemaligen SS-Unterscharführer Franz Suchomel. Er filmt ihn heimlich und unterhält sich mit ihm über dessen Tätigkeit in Treblinka. Unterbrochen wird dieses Gespräch immer wieder von der Kameraeinstellung, die den Übertragungswagen vom Team von Claude Lanzmann zeigt.
Wir werden mit Treblinka anfangen.
Ja, bitteschön.
Ja, ich glaube, das ist das Beste. Und wenn Sie könnten eine Beschreibung von Treblinka. Wie war Treblinka, wann Sie sind dort angekommen? Ich glaube, Sie sind in Treblinka angekommen im August, 20 August oder 24?
18. August.
18.
Ich weiß es nicht mehr genau, um den 20. August herum
ja.
bin ich angekommen, mit ja. noch 7 anderen.
Aus Berlin?
Aus Berlin. Der Geruch war infernalisch.
Infernalisch.
Ja, ja, weil ja dauernd Gase ausgebrochen sind.
Ja.
Das hat furchtbar gestunken, dass man es kilometerweit...
Kilometer?
Kilometer.
Es gab Geruch überall in der
Welt. Überall.
Und nicht nur in Treblinka.
Überall, je nachdem wie der Wind ging, so war der Gestank. Verstehen Sie?
Claude Lanzmann spricht mit den deutschen Zeugen Deutsch. Auch mit dem SS-Unterscharführer Franz Suchomel. Das macht Nachfragen erforderlich und so sind die Gesprächspartner zu größerer Genauigkeit angehalten.
Eine fremde Sprache war eine gute Basis. Das trifft übrigens auch auf die Deutschen zu, auf die Täter. Um einen Nazi reden zu lassen, stottern sie besser. Mit einem perfekten Deutsch hätte ich nie Aussagen jener Qualität von Tätern bekommen, wie wir sie in Shoah zu sehen und zu hören bekommen.
Im Laufe des Gesprächs wird dann Suchomel die Todesangst der Frauen vor der Gaskammer und der Erschießung von Alten, von Kranken und Kindern beschreiben. Der Film Shoah von Claude Lanzmann porträtiert vor allem aber auch den Judenhass, den modernen Antisemitismus. Adorno zum Beispiel beschreibt antisemitische Fantasien als Gerüchte über die Juden. Es wird keine reale Auseinandersetzung mehr benötigt, weder mit der jüdischen Religion noch mit der Geschichte des Judentums. Die Vorstellung, die sich die Antisemiten von den Juden machen, ist entscheidend, nicht das reale Verhältnis von Jüdinnen und Juden. Das wird auch in Claude Lanzmanns Film Shoah deutlich. Der Regisseur befragt zum Beispiel polnische Einwohner, die in ehemals jüdischen Häusern wohnen, und sie berichten von der Deportation und im Gespräch kommen Erinnerungen auf und eben auch Vorurteile. Im Laufe der Zeit wird klar, Juden werden immer noch als Ausbeuter der Polen gesehen. Es zeigt sich also, dass der Antisemitismus immer noch existiert, und das obwohl schon Jahrzehnte in den polnischen Städten keine Juden mehr leben.
Amazingly little was newly invented, until of course the moment came when one had to go beyond that which had already been established by precedent, and one had to gas these people or in some sense annihilate them on a large scale. Then these bureaucrats became inventors. But like all inventors of institutions, they did not copyright or patent their achievements, and they prefer obscurity.
What did they get from the past, the Nazi?
They got the actual content of measures which they took. For example, the barring of Jews from office, the prohibition of intermarriages, the employment in Jewish homes of female persons under the age of 45, the various marking decrees, especially the Jewish Star, the compulsory ghetto, the avoidance of any will executed by a Jew that might work in such a way as to prevent inheritance of his property by someone who was a Christian. Many such measures had been worked out over the course of more than 1,000 years by authorities of the church and by secular governments that followed in those footsteps. And the experience gathered over that time became a reservoir that could be used, and which indeed was used to an amazing extent.
You mean that one can compare?
One can actually compare.
Each measure.
One can compare a rather large number of German laws and decrees with their counterparts in the past and find complete parallels, even in detail, as if they were a memory which automatically extended to the period of 1933 and 1935 and 1939 and beyond.
In such respect, they didn't invent anything.
They invented very little, and they did not invent the portrait of the Jew, which also was taken over lock, stock, and barrel from writings going back to the 16th century. So even the propaganda, they were the realm of the imagination and invention. Even there, they were remarkably in the footsteps of those who preceded them, from Martin Luther to the 19th century. And here again, they were not inventive. They had to become inventive with a final solution. That was their great invention, and that is what made this entire process different from all others that had preceded that event. In this respect, what transpired when the final solution was adopted, or to be more precise, when the bureaucracy moved into it, was a turning point in history. Even here, I would suggest a logical progression. One which came to fruition in what might be called closure. Because from the earliest days, from the 4th century, 5th century, 6th century, the missionaries of Christianity had said in effect to the Jews, you may not live among us as Jews. The secular rulers who followed them from the late Middle Ages had then decided, you may not live among us. And the Nazis finally decreed, you may not live.
This means that the three steps were, the first one was conversion.
Conversion,
The followed by ghettoization,
expulsion.
And the third was the territorial solution, which was, of course, the solution carried out within the territories under German command, excluding immigration, death. Final solution.
Raoul Hilberg, haben wir gehört. Es ist der einzige Historiker, der im Film von Claude Lanzmann zu Wort kommt. Mit Hilberg diskutiert Lanzmann die Entwicklung des modernen Antisemitismus bis hin zur Erfindung der Endlösung. Die Nazis, das haben wir eben von Hilberg gehört, haben vieles genauso gemacht wie die Judenhasser in allen Jahrhunderten. Doch die sogenannte Endlösung sei ihre größte Erfindung.
Man hat uns in eine Baracke geführt. Die ganze Baracke war voll vom Gestank, vielleicht bis 1,5 Meter hoch, war das eine einzige Masse in der Baracke von allem Möglichen, was Leute bringen können. Leintücher und Koffer und alles mögliche Zeug, alles durcheinander in einer einzigen Masse. Über der Masse sprangen da herum wie kleine Teufel irgendwelche Leute. Und dann habe ich gesehen, sie machten Pakete daraus und das trugen sie hinaus aus der Baracke. Und man hat mich zugeteilt zu einem, der hat eine Binde gehabt mit Anschrift Vorarbeiter. Er hat mich angeschrien und ich habe verstanden, ich soll mir auch so einen Bettlaken nehmen und soll in den Bettlaken Sachen packen. Und soll mit dem hinaus aus der Baracke auf einen anderen Platz. Als ich das gemacht habe, habe ich ihn gefragt, was ist da los? Was geschieht da? Was ist los mit den anderen, mit den Nackten? Und dann hat er mir geantwortet, teut, alle teut. Ich konnte es mir nicht gut erklären. Ich habe es immer noch nicht geglaubt. Das ist ein jiddisches Wort. Ich muss sagen, ich habe in dem Augenblick habe ich das erste Mal Jiddisch gehört. Er hat es zu mir nicht so laut gesagt. Und ich habe gesehen, er hat dabei Tränen in den Augen gehabt. Aber auf einmal hat er mich angebrüllt, hat er die Peitsche gehoben. Und so mit Augenwinkel habe ich gemerkt, es nähert sich ein SS-Mann. Und da habe ich verstanden, jetzt darf ich nichts mehr fragen.
Das, was diese Sendung gerade hier versucht, ist ein Versuch, über einen Film zu sprechen, der das Unvorstellbare beleuchtet. Ein Film, der das Grauen nicht trivialisiert, noch klischeehaft verklärt. Er berichtet über etwas, was nahezu unmöglich ist zu beschreiben. Und gerade deswegen haben wir es hier mit der besten filmischen Umsetzung der Vernichtung der europäischen Juden zu tun. Der Film Shoah von Claude Lanzmann. Ein Film, der immer wieder die Idylle der heutigen polnischen Landschaft zeigt. Eine Idylle, welches die Massengräber verdeckt. Es wird auf eine Chronologie verzichtet und vor allem das Aufzeigen einer Aktualität von antisemitischen Stereotypen, das sind die Eckpunkte eines Films, der nicht nur der anspruchsvollste ist, der jemals über die Judenvernichtung gedreht wurde, sondern vermutlich der anspruchsvollste Film ist, der in den letzten 150 Jahren gedreht wurde.
I cannot remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years the forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live as the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Rivoli, when it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night, you had been separated from your parents, from your children. You don't know what happened to them. How could you sleep? Get out! The sergeant will be furious. They came out, some very slow, the old ones, the sick ones, some with nervous agility. They fear the sergeant, they hurry as much as they can, in vain. Much too much noise, much too much commotion, and not fast enough. The Feldwebel shouts, Achtung, still gestanden! Na, jetzt mal, oder soll ich mit dir wehrvoll nachhelfen? Na gut, wenn ihr es durchaus haben wollt. The sergeant and his subordinates hit everybody. Young or old, quiet or nervous, guilty or innocent. It was painful to hear them groaning and moaning. I heard it, though I had been hit very hard. So hard that I could not help falling down. We all on the ground who could not stand up were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I knew was a soldier saying, they are all dead. Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Fear and pain. Then I heard the sergeant shouting, Abseilen! They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again, Rasche! Nochmal von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere. Abzählen. They began again. First slowly. One, two, three, four. Became faster and faster. So fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing.
geht in dieser Sendung um Knut Landsmann, einen mittlerweile weltbekannten Journalisten und Regisseur, dessen Wirken vermutlich immer verknüpft sein wird mit dem Film Shoah, den wir eben schon besprochen haben, die Aufarbeitung des millionenfachen Mordes an den europäischen Jüdinnen und Juden. Nun hat Knut Landsmann seine Memoiren geschrieben, eine, wie er selbst schreibt, furchterregende Aufgabe. Das Buch ist bereits im vergangenen Jahr in Frankreich begeistert aufgenommen worden und nun, vor einigen Monaten, auch in Deutschland erschienen.
Elle est très singulière, ma façon de vivre et de comprendre le judaïsme. Je dis que je suis un juif, non pas de la positivité, mais un juif de la négativité.
Ich bin ein Jude nicht der Positivität, sondern der Negativität. Das ist ein Geheimnis, auch für mich. Und meine Bücher erhellen dieses Geheimnis nicht. Weil ich dieses Geheimnis in mir trage, bin ich kreativ.
Qui me fait faire aussi bien un film comme Shoah que cette autobiographie.
Das Buch beginnt im ersten Moment etwas überraschend. Der 85-jährige Landsmann schildert Hinrichtungsszenarien aus der Geschichte und auch aus der Gegenwart, und genau damit steigt er in seinen Erinnerungen ein. Man fühlt sich erinnert an Michel Foucaults Überwachen und Strafen, der ebenfalls sehr schwer erträglich Lesendes nur schreibt, Beschreibung von Folter. Foucault will verstehen, wie sich das Verständnis von Strafe und das Verhältnis zum Körper gewandelt hat in den letzten Jahrhunderten. Bei Landsmann dagegen geht es um die nackte Angst. Das Leben, das ist die Angst, möglicherweise unter Schmerzen zu verlieren. Landsmann gibt ohne Umschweife zu, dass er auch für sein lebenslanges Engagement gegen die Todesstrafe persönliche Gründe hat. Seit seiner frühesten Kindheit, so schreibt er, fürchtet er sich vor Willkür und Folter und leidet besonders unter einer panischen Angst, nämlich
unter der Guillotine zu sterben.
Niemals, so versichert Landsmann, wäre er imstande gewesen, sich in der Erwartung eines schmerzhaften Todes das Leben zu nehmen. Das ist der durchaus unerwartete Einstieg in die Memoiren von Knut Landsmann. Und das ist ein unerwarteter Einstieg, der aber tatsächlich sehr gut passt zum gesamten Buch. Das ist verblüffend, das ist faszinierend, das ist oft amüsant und ebenso oft erschreckend. Landsmanns Sprache selbst ist klar, sie ist schön, sie nimmt sich immer wieder Zeit für Details. Landsmann beschreibt ganz ausführlich Geschichten, zum Beispiel auch die Gesichter der Menschen, denen er begegnet ist, oder auch die Landschaften, die er gesehen hat. Landsmann geht nicht chronologisch vor, sondern eher assoziativ. Genau dieser Stil macht es einem manchmal nicht leicht, den Überblick zu behalten beim Lesen, aber es passt eben ganz gut zur ganz eigenen, zur sehr persönlichen Art des Erzählens von Knut Landsmann.
Je vivais beaucoup après la guerre.
Ich lebte nach dem Krieg mit dem Buch Betrachtungen zur Judenfrage von Jean-Paul Sartre. Das Buch erlaubte mir nicht nur in Frankreich zu bleiben, sondern das Lächeln der Franzosen zu erwidern, wenn sie mich anlächelten.
De rendre leur sourire aux Français quand ils me souriaient.
Vielleicht noch zur Person. Etwas, was eigentlich nur in Stichpunkten hier aufgenommen werden kann. Landsmann wurde 1925 in Paris geboren, in eine atheistische jüdische Familie. Er wächst auf unter der ständigen Bedrohung im besetzten Frankreich. Und er schließt sich als 18-Jähriger der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei an und geht in die französische Resistance. Nach dem Krieg setzt er sein Philosophiestudium fort und geht 1947 nach Tübingen und später an die Freie Universität in Berlin. Dann arbeitet er lange Jahre als Journalist für französische Zeitungen, für Magazine. Er schließt Freundschaft, zum Beispiel mit Jean-Paul Sartre oder Gilles Deleuze oder auch mit Simon de Beauvoir. Und er wird zum Augenzeugen von historischen Ereignissen. Den Pariser Mai 1968 erlebt er mit, ebenso den Algerienkrieg, die Kulturrevolution in China, ebenso wie die Versuche, den Staat Israel auszulöschen. Seit den 70er Jahren dann arbeitet er als Regisseur und wird weltweit bekannt durch seine Filme. Durch Warum Israel, zu dem Film kommen wir später noch, ein Film, der der Frage nach der Normalität nach Auschwitz nachgeht, oder auch der Film Shoah. Wir hatten ihn eben schon, ein Film über die Vernichtung des jüdischen Volkes und schließlich auch ein dritter bekannter Film, Sahal, eine Art Hommage an die Armee in Israel.
Mais j'étais très frappé, pas longtemps après la sortie de Shoah, en 1985, sortie qui a été quand même un triomphe, que des Juifs se soient opposés à moi, se soient opposés à Shoah, etc. Enfin, en disant il ne faut plus parler de cela, il faut parler de la positivité juive, à savoir la tradition, la culture, etc. Derrière les Vinas, derrière des gens comme ça. Bon,
Ich habe als Kind vor dem Krieg die extreme Gewalttätigkeit des französischen Antisemitismus kennengelernt. Ich kannte die Angst, Jude zu sein. Ich kannte die Scham, Jude zu sein. Sogar während des Krieges, selbst als Kämpfer der Résistance. Die Scham ist ein Gefühl, das nicht so leicht zu überwinden ist. Das kennt man heute nicht mehr. Die Existenz Israels hat die Wahrnehmung der Juden von sich selbst und von der Welt ebenso grundlegend verändert wie das Bild, das die Welt sich von den Juden macht. Heute sind die Juden robust und selbstsicher. Das war nicht immer so.
Claude Lanzmann beschreibt in seiner Biografie sehr eindrücklich erste Erfahrungen mit der Gewalt des Antisemitismus. Er erzählt davon, wie sein Vater ihn und seine Geschwister während des Zweiten Weltkriegs dazu gezwungen hat, jederzeit zur Flucht bereit zu sein. Mitten in der Nacht reißt er sie aus dem Schlaf, in Windeseile müssen sie sich anziehen, sie müssen sich in eine Grube im Garten flüchten. Und das ist so eine Art hartes Training, wo sie nach einer gewissen Zeit genau das in weniger als 2 Minuten schaffen. Wie Lanzmann das erzählt, das ist sehr einprägsam zu lesen. Ebenso einprägsam beschreibt er die lebensgefährliche Zeit in der Résistance, wo er zum Beispiel Waffen geschmuggelt hat. Nach dem Krieg wird Lanzmann, und auch das ist eine sehr schön erzählte Episode, des Diebstahls bezichtigt. Er hätte ein Hegelbuch geklaut. Ein Polizist ohrfeigt ihn beim Verhör und gibt dem jungen Studenten auch eine kleine Lektion mit auf dem Weg.
Hör mal, du Dreckskerl, ich würde lieber mein Leben lang aufs Lesen verzichten, als ein Buch zu stehlen.
Unzählige Seiten widmet Lanzmann dann auch einer Liebesgeschichte mit einer jungen Nordkoreanerin in Nordkorea der 50er Jahre. Hier und wie auch bei anderen Schilderungen von Liebschaften ist es teilweise doch recht ermüdend, weil man Lanzmanns Selbstbewusstsein ausgesetzt ist. Aber es wird im Buch eben auch sehr schnell deutlich, woher er dieses Selbstbewusstsein bezieht. Aus seiner Lebensleistung, aus seiner Fähigkeit, sich auch gegen die größten Schwierigkeiten durchzusetzen. Und dann nehmen natürlich auch die Dreharbeiten zum Film Shoah einen wichtigen Teil des Buches ein. Er erzählt von den Bedingungen, von der materiellen Armut und von den psychischen Belastungen, die er in den 11 Jahren erlebt hatte, als er diesen Film drehte. Beinahe 12 Jahre, in denen er durch Europa gereist ist, durch die USA gereist ist, nach Israel, um Opfer und Täter des Holocaust vor der Kamera zu befragen. All das wird beschrieben in der Autobiografie von Claude Lanzmann, die vor mittlerweile über 2 Jahren in Frankreich erschienen ist und seit einigen Monaten nun auch in Deutschland erhältlich ist. Das ganze Buch heißt Der Patagonische Hase und ist ein beeindruckendes Buch über und mit Claude Lanzmann. Ein Buch, was im Übrigen mit einigen Überlegungen zum Altern endet.
Pourquoi ai-je soudainement décidé de donner à mon livre ce titre insolite, Le Lièvre de Patagonie? J'avais pensé longtemps l'appeler la jeunesse du monde, sans opposition aucune.
Lange hatte ich daran gedacht, es die Jugend der Welt zu nennen, ohne damit irgendeinen Gegensatz zwischen der Welt und mir oder meiner eigenen Jugend und meinem heutigen Alter anzudeuten. Ich bin im Laufe der Jahre nie auf die Idee gekommen, mich von der Gegenwart abzusondern, beispielsweise zu sagen, zu meiner Zeit. Meine Zeit ist ganz und gar die, in der ich lebe. Und selbst wenn die Welt mir immer weniger gefällt, mit gutem Grund, ist es doch die meine, absolut. Weder alten Teil noch abseits. Ich weiß nicht, was Altern heißt. Meine Jugend garantiert die Jugend der Welt. Die Zeit hat eines Tages und unter Umständen, die ich nie kennen werde, aufgehört zu vergehen. Dieses Aussetzen der Zeit war während der 12-jährigen Arbeit an Shoah eine unerbittliche Notwendigkeit. Anders gesagt, die Zeit hat nie aufgehört, nicht zu vergehen. Wie könnte man, wenn sie weiterginge, 12 Jahre arbeiten, um ein Werk hervorzubringen? Die Formulierung, die Zeit hat nie aufgehört, nicht zu vergehen, deutet zugleich auf den unerbittlichen Ablauf dessen, was Immanuel Kant den inneren Sinn genannt hat, und auf seine Unterbrechung hin. Und auch wenn sie, sehr langsam, noch sehr schwach, wieder angefangen hat zu vergehen, habe ich immer noch die größte Mühe, mich davon zu überzeugen. Neben der Todesstrafe wird die Vergegenwärtigung, aber ist da ein Widerspruch, die wichtigste Angelegenheit meines Lebens gewesen sein. Auch wenn ich zu sehen vermag, ja mit einem seltenen visuellen Gedächtnis begabt bin, stehen Ausdrücke wie das Schauspiel der Welt oder die Welt als Schauspiel nach meinem Empfinden immer für eine uns arm machende Dissoziation, eine abstrakte Trennung, die Staunen und Begeisterung unmöglich macht, weil sie sowohl das Objekt wie das Subjekt um seine Wirklichkeit bringt. Als ich 20 war, ich habe es schon erzählt, ist Mailand erst wahr für mich geworden, als ich auf dem Weg über die Piazza del Duomo für mich selbst die ersten Zeilen der Kartause von Parma laut zu rezitieren begann. Das ist ein Beispiel von vielen. Es gab die furchtbare Erschütterung in Treblinka mit ihren endlosen Konsequenzen, ausgelöst durch das Zusammentreffen eines Namens und eines Ortes, die Entdeckung eines fluchbeladenen Namens auf gewöhnlichen Ortsschildern, auf dem Bahnhofsschild, als sei dort nichts geschehen. Es gab die zurückgehaltenen Tränen von Abraham Bomba in dem Friseursalon von Tel Aviv. An Hasen habe ich jeden Tag gedacht, als ich dieses Buch schrieb. An die Hasen im Vernichtungslager Birkenau, die unter dem Stacheldraht hindurchschlüpften, der für Menschen unpassierbar war. An die Hasen, von denen es in den großen Wäldern Serbiens wimmelte, als ich durch die Nacht fuhr und darauf Acht gab, sie nicht zu töten. Schließlich dachte ich an das mythische Tier, das hinter dem patagonischen Dorf El Calafate im Licht meiner Scheinwerfer auftauchte und mir die Gewissheit buchstäblich ins Herz trieb, dass ich in Patagonien war. Dass Patagonien und ich in diesem Augenblick wahrhaft zusammen waren. Genau das ist Vergegenwärtigung. Ich war fast 70. Aber mein ganzes Sein hüpfte vor wilder Freude, wie mit 20 Jahren.
Enfin, l'animal mythique qui surgit dans le faisceau de mes phares après le village Patagon d'El Calafate, me poignardant littéralement le cœur de l'évidence que j'étais en Patagonie, qu'à cet instant, la Patagonie et moi étions vrais ensemble. C'est cela l'incarnation. J'avais près de 70 ans, mais tout mon être bondissait d'une joie sauvage comme à 20 ans.
Der patagonische Hase, so heißt die Autobiographie von Claude Lanzmann, die mittlerweile auch in Deutschland erhältlich ist und die hier der Anlass ist für diesen Schwerpunkt bei Inkasso Hasso.
Les coqs dans le lointain, à l'orée des grands champs de blé, humanité, les poings liés, scotchés à la lisière du bois, petit poussé cherche pourquoi, ses parents capitulaient au grand vent des communicants, de tous nos temples, les églises, non plus le grand des cathédrales, autant des anarchitectures, des lance-pierres contre les murs, les sacs de billes ont pris le large et les amours au coin des griffes, toutes ces choses d'autrefois, putain, je ne vois plus la rive, puisqu'il faut accepter du temps, l'évolution toujours plus bas, au vulgaire des concessionnaires, des libertés pour nos enfants. Il sera équipé, c'est sûr, pour parler à la terre entière, mais n'aura rien à dire, bien sûr, que ce qu'il voit sur les écrans. Certains, les plus bourgeois, toujours sauront savoir garder leurs plumes quand le peuple verra ses ailes blessées sous les coups de l'enclume. C'est fini le temps des instruits, le temps des populaires aussi, fini le temps des littéraires au-dessus des comptes bancaire et des lilas dans les bouquets, oubliez le temps des muguets, je ne vois que les chrysanthèmes, des orthographes dans les poèmes, fini les latines, les racines, au bon dos de nos origines, fini la parole sacrée, bonjour la parole au plus con, fini les ni bon Dieu ni maître, l'heure est au client du parade, fini le temps de nos jeunesses, fini le chant des rossignols, fini salut à toi mon frère, l'heure est au chant des électrons, abonnez-vous au peuple de cons, par satellite à d'autres cons, au libre-échange du néant, à chacun son bon mot, bien sûr, c'est la liberté d'être con, la liberté d'être ignorant, tous égaux dans le carnaval, je sais mon ami, ça fait mal, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression, pour clamer à tous les faubourgs, surtout à tous les râteliers, nos faiblesses et puis nos discours, sur nos tristes identités. Salut toi mon frère de faubourg, salut à toi le berrurier, je ne vois rien aux alentours que des tristesses à bon marché. Salut à toi frère de banlieue, toi qu'on voudrait laisser pourrir, dans le ghetto des consommants, dans le ghetto des illettrés. Salut à toi, femme au combat, toi dont la lutte a pris la rouille. Comment te dire, mais de nos jours, les féminismes manquent de couilles. Salut toi, mon étoile au loin, l'illuminée de nos chemins. S'éclairera bientôt, je sais, si l'on n'en perd pas le parfum. Vigilance à tous nos esprits et feu de tous les journalismes, puisque toujours il faut combattre des nouveaux temples, les fascismes.
Claude Lanzmanns wichtigster Film Shoah, der in 12 Jahren gedreht wurde, den hatten wir schon am Anfang der Sendung. Der wohl zweitwichtigste Film ist Warum Israel. Anfang der 70er Jahre gedreht, um was es geht und warum dieser so wichtig ist und auch heute noch sehenswert ist, das erzählen Dagmar und Ole vom FSK, vom Freien Senderkombinat aus Hamburg.
Warum Israel, Pourquoi Israel, ist der erste Film von Claude Lanzmann. Bekannt wurde er ja durch sein Großwerk Shoah, dieser 9,5-stündigen Dokumentation von Interviews mit Überlebenden und Tätern des Holocaust, die gleichzeitig eine filmische Reflexion über Erinnerung darstellt. Warum Israel hatte 1973 Premiere. In dem Jahr, in dem Lanzmann die Arbeit an Shoah begann, für dessen Vollendung er 12 Jahre brauchen würde. Doch die Wurzeln zum Filmprojekt Warum Israel reichen noch viel weiter zurück, nämlich bis in die unmittelbare Nachkriegszeit. Ein wichtiger Einfluss ist Sartres Buch Überlegungen zur Judenfrage, aber auch Lanzmanns eigene Biografie war ausschlaggebend für dieses Filmprojekt. Während des Zweiten Weltkriegs war er Mitglied der Résistance gewesen und hatte dann angefangen, Philosophie zu studieren. 1947 fuhr er nach Deutschland, um seine Abschlussarbeit über Leibniz zu schreiben. Nach einem Jahr in Tübingen ging er dann als Dozent nach Berlin und landete dort mitten im beginnenden Kalten Krieg und der Berliner Blockade, 1948 also. Hin und wieder fuhr er heimlich in den Osten und hat dann seine Erfahrungen in einer mehrteiligen Reportage an Le Monde verkauft. Und weil das so gut funktioniert hat, hat er dann die Idee bekommen, eine neue Artikelserie zu schreiben und zwar nach Israel zu fahren und darüber zu berichten. Das alles ist gescheitert. Auch wollte er ein Buch schreiben, das hat auch nicht geklappt. Erst 20 Jahre später ist daraus ein Film geworden. Bevor er nach Deutschland kam, meint Lanzmann, hätte er sich weder für Israel noch für den Zionismus interessiert, bis einige seiner deutschen Studenten ihn baten, etwas zu Antisemitismus anzubieten. Der Film ist mosaikartig aufgebaut, also es gibt überhaupt nicht diese klassische Erzählung, wie wir sie heute aus dem Dokumentarfilm kennen, dass also eine Geschichte erzählt wird. Es gibt zwar Leute, die immer wiederkehren, aber das sind oft irgendwie Leute, die nur politische Statements bringen und die nicht personifiziert werden. Das finde ich ganz spannend. Und wir hören mal ganz kurz in einen Tonausschnitt. Der beginnt mit diesem ersten Kapitel von der ersten DVD, das betitelt ist, Darum sind wir hergekommen. Das beginnt in Yad Vashem.
Der Bau dieser Gedenkstätte wurde ermöglicht dank der großzügigen Unterstützung von Leon und Ann Jolson zum Andenken ihrer Familien, die in Treblinka und im Warschauer Ghetto umgekommen sind.
Das Archiv des Todes. 6 Millionen Namen.
Die Zahl 21 entspricht den 21 Vernichtungslagern. Vielleicht ein Zusammenhang, aber sicher mehr als das. Sehen wir uns um. Was gibt es da unten? Welche Farbe?
Grau, grau.
Dieses Grau, wo gibt es das? Wo haben wir es gesehen?
In den Verbrennungsöfen.
Benno Grünbaum, Kibbutz Gan Shmuel.
Deswegen sind wir hierher gekommen, um den Kindern eine Sicherheit zu geben, um die Kinder großzuziehen, die ganz das Gegenteil von dem sein werden, was wir in ihrem Alter waren.
Und Sie finden das richtig, dass Sie ganz das Gegenteil sind?
Sie sollen ganz das Gegenteil sein, schon physisch. Sie sollen ein anderes Leben haben als wir in Polen, wo wir ständig Angst hatten, geprügelt, zurückgedrängt, ausgestoßen zu werden. Sogar wenn der Antisemitismus nicht besonders aktiv war, gab es immer diesen Antisemitismus, der uns wie Untermenschen behandelte. Antisemitismus, Und jetzt wollen wir, dass, wie sagt man, dass Sie Ihren Kopf hochhalten können. Das war der erste Leitsatz der zionistischen Bewegung, der Kibbutzim und so weiter.
Igal Yadin, Professor für Archäologie, ehemaliger Chef des Generalstabs der Armee.
Diese Frage, ob wir hier sozusagen denselben jüdischen Geist haben werden, der die großen jüdischen Künstler, Denker, Philosophen der Diaspora hervorgebracht hat, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich diese Frage beantworten kann. Die Zukunft wird es zeigen. Aber trotzdem glaube ich, dass diese 2000-jährige Vergangenheit in uns, in jedem von uns steckt. Nun, es ist natürlich besser, Kafkas oder Modiglianis und so weiter zu haben, aber zurzeit brauchen wir auch Piloten.
These 2000 years are in us, in each of us. Now, obviously, it's better to have Kafka, so it's better to have Modiglianis and so on and so forth. But this period, we need also the pilots.
Eine Einheit von Fallschirmjäger-Rekruten wird auf dem Platz vor der Klagemauer vereidigt.
Das waren also Tonausschnitte aus Claude Lanzmanns Film Warum Israel? Pourquoi Israel? Wohlgemerkt ohne Fragezeichen der Titel.
Dieser Film hat einen roten Faden, nämlich was ist das? Normalität. Was ist das? Ein Land, in dem jeder Jude ist. Das ist das Entscheidende vom Standpunkt eines Juden aus der Diaspora. Und das waren sie ja letztlich alle. Der ganze Film spielt damit, mit der Normalität und der Anormalität.
Sagt Claude Lanzmann selber. Und er hat sich also auf die Suche begeben nach Israel und hat Anfang der 70er also zum Teil einige der Erlebnisse, die er Ende der 40er in Israel hatte, nochmal nachempfunden, hat auch manche Szenen nachinszeniert. Und das ist ein Film, der überhaupt gar keine geschlossene, kohärente Geschichte erzählt, der keine Zeitzeugen instrumentalisiert, damit sie praktisch die Bilder nur unterstützen, die gezeigt werden. Er verzichtet auch komplett auf Archivmaterial. Das macht er in Shoah auch. Insofern ist es auch filmhistorisch interessant zu sehen, wie er hier schon eine Form findet, die er dann mit Shoah nochmal perfektioniert oder weiterentwickelt praktisch. Und das ist ein Film, der wirklich ein Essay-Film ist, weil er sich selber auf die Suche nach Erkenntnis begibt. Also er hat keine Antworten parat. Es gibt auf der DVD auch noch eine Podiumsdiskussion, die 2006 geführt wurde. Anlass überhaupt der Veröffentlichung ist auch, dass der in Cannes gezeigt wurde, nochmal jetzt im vergangenen Jahr, glaube ich, in so einer Reihe Filmklassiker. Selection, genau, Cannes Classics. Und der auch wirklich ganz lange überhaupt gar keinen Verleih hatte, dieser Film, oder gar nicht zu kriegen war. Und das ist jetzt sowieso spannend. Was er macht, ist, dass er sich selber ab und zu ins Bild setzt und dann in bester Cinema Verité Tradition auch Reaktionen provoziert bei den Leuten. Und so wie es ja seit Anfang der 60er eigentlich auch üblich war, als es gab ja sozusagen immer, nachdem das Filmequipment leichter wurde, also nachdem man synchronen Ton aufzeichnen konnte und man ein bisschen spontaner Dokumentarfilme machen konnte, gab es ja praktisch immer diese zwei Richtungen Direct Cinema, wo die Kamera so Fliege an der Wand sein sollte, um angeblich so ganz objektiv zu bezeugen, was sich gerade abspielt, was ja ein Mythos ist, weil in dem Moment, wo eine Kamera im Raum ist, die Leute sich tatsächlich anders verhalten, als wenn keine im Raum wäre. Und daraus, als Reaktion darauf, ist eben diese Cinema Verité Tradition entstanden, in Bezug auf Werthoff nochmal auf die 20er Jahre, dass man sagt, okay, der Regisseur oder die Regisseurin soll selbst eingreifen und soll sichtbar werden, damit der Konstruktionscharakter des Films sichtbar wird. Und das wird bei Lanzmann auch sichtbar. Und zum Beispiel gibt es dann so Szenen, wo er es gibt so eine ganze Sequenz, wo russische jüdische Einwanderer ins Land kommen und wie denen Wohnungen zugeteilt werden und was das für ein langwieriger Prozess ist. Und da tritt Lanzmann auch immer so als Vermittler auf, zum Beispiel vermittelt er dann, wie ein Mann, der seinen Bruder erwartet am Flughafen, dann geht er irgendwie rüber zur anderen Seite und holt den Bruder her und also sozusagen führt schon Regie bei dieser Begegnung. oder verursacht diese Begegnung. Also es ist nicht dieser naive Glaube, ein Dokumentarfilm würde repräsentieren, das, was wirklich ist, würde die objektive Wirklichkeit abfilmen, sondern er zeigt ganz klar, dass Wirklichkeit etwas ist, was geschieht und was man auch verändern kann. Und zum Beispiel gibt es dann eben eine Szene, wo ein russisches Paar mit seiner kleinen Tochter im Auto unterwegs ist und es hat jetzt eine Wohnung bekommen, irgendwo am Roten Meer oder am Schwarzen Meer. Und dann sagt Lanzmann dem Fahrer, lass uns doch noch mal ganz kurz einen Umweg über Jerusalem machen, damit die das gleich sehen können. Und dann fahren sie an der Klagemauer vorbei und dann sieht man sozusagen die Reaktionen, wie es ist für dieses russische Paar. Und interessant ist aber auch, dass dieser Film eben nicht Erfolgsgeschichten schreibt, dass er jetzt sagt, oh toll, jetzt sind diese Russen endlich in ihrer Heimat angekommen, in ihrer wahren Heimat und jetzt werden sie glücklich sein. So könnte man ja auch diese Szene abschließen. Stattdessen besucht er einen Monat oder mehrere Wochen später dieses russische Paar wieder an seinem neuen Ort und jetzt zeigt sich aber, wie unzufrieden die sind und dass sie sich überhaupt nicht heimisch fühlen in Israel, also ebenso wenig wie in der Sowjetunion. Was sie im Interview sagen, also sie sind überhaupt nirgends angekommen. Sie wohnen in einer Art Trabantenstadt für Immigranten und der Ehemann will jetzt weiter in die USA. So. Und das ist gerade das Interessante an diesem Film, dass er also die ganze Zeit immer Widersprüche stehen lässt und auch ganz unterschiedliche Positionen, die einen zum Teil rasend machen, weil sie so essentialistisch sind, dass er diese Positionen nebeneinander stehen lässt und es praktisch den Zuschauerinnen überlässt, selber die Meinung dazu zu bilden. Und deswegen ist der Film auch nicht veraltet. Das ist gerade das Erstaunliche daran, dass er immer noch unglaublich aktuell ist. Es gibt Sequenzen über den Gazastreifen, über Hebron. Es gibt die Schlusssequenz nochmal zu Yad Vashem. Also ganz viele Fragen, die immer noch aktuell sind, sind hier schon angelegt in diesem Film. Und gleichzeitig lebt er von unglaublich faszinierenden Archivaufnahmen, wie jüdische Hausfrauen irgendwo in einem Dorf in so einem Lebensmittelladen, der eben noch so ein ganz klassischer alte Tante-Emma-Laden ist, wie sie einfach einkaufen und wie da Deutsch gesprochen wird. Also was einfach auch so total strange rüberkommt. Also solche Momente gibt es da auch. Nochmal ein Beispiel dafür, wie Widersprüche aufgezeigt werden. Das können wir jetzt hören. Da gibt es nämlich eine Szene, am Schluss des 190-Minüters, wo einerseits eine Szene im Kibbutz spielt, die dann wiederum kontrastiert wird mit Hafenarbeitern.
Früher waren Dünen hier. Und in den Dünen wohnen ist ein bisschen lästig. Immer so viel Staub. Und dann soll dein Haus, deine Wohnung auch noch schön sein. Wissen Sie, es gibt da eine kleine Anekdote. Dass die Touristen, besonders die aus den Vereinigten Staaten, gar keine Ahnung haben, dass hier alles künstlich ist, von unseren Eigenhänden geschaffen wurde.
Sie meinen, das ist eine künstliche Natur?
Ja, und sie fragen uns immer wieder, wie wir einen so schönen Ort wie diesen finden konnten, um unseren Kibbutz aufzubauen. Ich gebe immer dem Produkt menschlicher Arbeit den Vorzug.
Sie haben hier Leute aus Uran, aus Konstantin und Algier. Sie werden schlecht behandelt?
Ja, wir werden überall schlecht behandelt. Überall, sogar in der Armee. Überall, wo wir hingehen, in irgendein Dörfchen, da braucht man nur zu sagen, ich arbeite im Aschloder Hafen, dann wird man sofort überall beleidigt. Die Leute sagen, ihr streikt dauernd. Ihr seid nie zufrieden, ihr bekommt Tausende von Lira. Das ist falsch, das ist ungerecht. Die Leute überall, zum Beispiel in der Armee, auch die ganze Bevölkerung sagt das, weil es zu viele Streiks gab. Hier haben wir auf unsere Rechte gepocht. Wir waren alle mal Anfänger.
Ja, sie mussten bei Null anfangen.
Bei Null, sicher.
Und keiner war mit dieser Arbeit vertraut?
Nein, keiner. Es gibt zum Beispiel Typen, die kommen und zücken nur einen Kuli, einen Notizblock und sagen, nach ihrer Arbeit, die gefällt ihnen nicht. Aber sie verdienen doch Geld. Dann sage ich ihnen, ziehen Sie doch meine Klamotten an, tun Sie Ihren Kuli und Notizblock weg, ziehen Sie sich an wie ein Arbeiter und kommen Sie in den Laderaum runter und arbeiten dort. Dann werden Sie sehen, was Arbeit heißt. Wir sind zwar nur 3 Millionen, aber wenn ein Hafen wie dieser in den Streik tritt, das betrifft das ganze Land.
Wir sind nicht die Arbeiterklasse in Israel, überhaupt nicht.
Kibbutz Gan Shmuel.
Der Kibbutz ist so ziemlich wie eine Mittelschichtgesellschaft. Wir arbeiten zwar mit unseren Händen, aber wir bilden keine Arbeiterklasse. Mit der haben wir keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsamen Arbeitskämpfe, keine gemeinsamen Vorstellungen. Und wir identifizieren uns auch sonst nicht mit ihr. Das ist das Problem aller Sozialisten in der Welt. All die Studenten in Europa und in den USA, sie bilden keine Arbeiterklasse. Wir bleiben von all den Kämpfen der Arbeiterklasse verschont.
Diese Zyniker aus der Stadt, tun sie mehr? Nein, mehr tun die auch nicht.
Sie hat vollkommen recht, die dort führen nicht dasselbe Leben.
Wir behaupten nicht, wir sind Arbeiter.
Was sind Sie?
Gehobene Mittelschicht, meine ich. Gehobene Mittelschicht mit einer sozialistischen Ideologie.
Sind Sie Sozialisten?
Was heißt das?
Sind Sie Kommunisten?
Nein, das nicht. Weit gefehlt. Wir sind Demokraten.
Wie?
Demokraten.
Und was halten Sie von den sozialen Unterschieden heute in Israel? In diesem Land gibt es heute sehr reiche Leute, nicht wahr?
Das ist überall so. Der Sechstagekrieg geht uns überhaupt nichts an.
Sind Sie zum Klassenkampf gegen diese Leute bereit, wie es in Europa der Fall ist?
Nein, nein. In einem Land muss es doch alle sozialen Schichten geben, oder? Nein, es gibt keinen Klassenkampf. Noch nicht. Es gibt noch keinen Klassenkampf. Vielleicht in 50 oder 100 Jahren.
Und warum gibt es keinen Klassenkampf?
Weil wir im Kriegszustand leben, da ist es normal. Nein, das Land braucht uns. Wir haben nur das Recht zu schweigen und ihm zu dienen. Das ist alles. Man kann eins sagen. Seit dem Sechstagekrieg hat das Land eine Entwicklung erlebt. Es ist auch reicher geworden.
Und es gibt Leute, die reicher geworden sind als Sie.
Ja, sowas gibt's immer. Aber das interessiert uns nicht. Jeder für sich. Wir achten nicht auf die anderen.
Ist es Ihnen recht, dass es sehr reiche Israelis gibt?
Ja klar, warum nicht? In einem Land muss es alles geben, Reiche und Arme. Ja.
Und es stört Sie nicht, dass Sie zu den Armen gehören?
Nein, ich bin glücklich, mir geht's ganz gut. Wir sind nicht arm.
Wir sind nicht arm?
Wir sind wohlhabend. Wir sind wohlhabend. Das Wort arm gibt es in Israel noch nicht.
Es gibt keine Armen in Israel?
Ein hebräisches Sprichwort sagt, reich ist, wer mit seinem Teil zufrieden ist.
Und Sie sind es?
Ja, mein Herr, sehr glücklich.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Kapitel Kibbutzbewegung und Arbeiterklasse, Sephardim und Ashkenazim aus Claude Lanzmanns Film Warum Israel, der im Übrigen auch absolut lustige Szenen hat, unter anderem also nicht nur diese, sondern auch eine, in der amerikanische jüdische Leute im Supermarkt total ausflippen, ob der Warenvielfalt, die es dort gibt. Und das ist ja viel toller als in den USA. Claude Lanzmann selber sagte in einem Interview.
Dann war da der Sechstagekrieg. In Israelis gewonnen und nach einem Großteil der antikolonialistischen Linken, ein Großteil meiner Kampfgenossen anfing, auf Israel herumzuhacken, mit dieser hundsgemeinen Pauschalisierung. Das sind Sieger, das sind Nazis, mit der daraus folgenden neuen Opferrolle der Araber. Das war unglaublich. Ich habe also diesen Film gemacht, um ihnen zu antworten, ihnen zu sagen, dass Israel kein Volk von Mördern, sondern ein Volk von Flüchtlingen ist. Ein Volk von alten Frauen. Es gibt also zwei große Erklärungen für diesen Film. Einerseits die Vergangenheit, dieses gescheiterte Buchprojekt und die vollendete Reportage, unvollendete Reportage. Andererseits aber diese genuin politischen Gründe.
Ja, Dagmar Bruno vom FSK, vom Freien Senderkombinat aus Hamburg und Ole Fram, auch vom Freien Radio aus Hamburg, über den Film Warum Israel? Einer der wichtigsten Filme von Claude Lanzmann, um den es hier ging in den letzten Minuten. Anlass war, dass Lanzmanns Autobiografie mittlerweile auch in Deutschland erhältlich ist. Der Patagonische Hase ist ein absolut empfehlenswertes Buch über das Leben von Claude Lanzmann und auch einiges über den Film Warum Israel kann man dort erfahren.